Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich zu Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es ist schon einige Jahre her, aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Wahlkampfmotto von Barack Obama. Yes, we can, stand überall breit darüber geschrieben. Mit diesem Motto wollte Barack Obama damals die USA regieren. Aber die Situation der USA am Ende seiner Amtszeit, sie war außen- und innenpolitisch sehr angeschlagen. Wie lautete das Regierungsmotto von Angela Merkel? Wir schaffen das. Nun ist auch ihre Regierungszeit zu Ende und auch sie hinterlässt viele ungeklärte Probleme. Außenpolitische Probleme, europäische Spaltungen, unbezahlbare Schulden, Zerstörung der christlichen Familienpolitik und eine weitgehend orientierungslose Gesellschaft. Nun bekommen wir bald eine neue Regierung. Wie wird Ihr Motto denn lauten? Vielleicht etwas kleinlauter als wir schaffen das, aber vielleicht dennoch umso fordernder die Parole, ja, wir müssen das schaffen. Wir müssen den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen, um diese Welt zu retten. Ja, ihr Lieben, all diese Slogans, all diese Wahlkampfmottos und all diese Regierungsmottos, die beruhen auf einem grundsätzlichen Irrtum des Menschen. Denn sie meinen, man könnte die Probleme dieser Welt selbstständig lösen. Man könnte also diese Welt, wenn man nur sich gut genug anstellt, selbst in den Griff bekommen. Die menschliche Leistungskraft, sie ist ja enorm hoch. Und das lässt den Menschen dann ganz schnell glauben, dass er selbst als Mensch Herr über die Probleme, Fragen und Katastrophen dieser Welt sei. Und diese Selbstüberschätzung ist keine moderne Angelegenheit, sondern das gab es schon seit aller Zeit. Zum Beispiel auch beim Turmbau zu Babel. Über die vielen Jahrhunderte dann im christlichen Abendland, da hatte sich etwas gewandelt. Da hat der Mensch sich verstanden in einer engen Beziehung zu seinem Gott. Da wusste er sich mit seinem Leben eingebunden in die Gnade und Gabe Gottes. Er wusste sich zutiefst abhängig von seinem Gott und abhängig von der Bewahrung Gottes. Und weil das so ist, deswegen danken wir ihm ja heute beim Erntedankfest auch für die Gaben, die er uns im zurückliegenden Jahr gegeben hat. Dann aber, durch den Humanismus und die Fortschrittsgläubigkeit, da ist wieder dieser Irrtum der Selbstüberschätzung und der Unabhängigkeit des Menschen neu entfacht. Und eine solche Selbstüberschätzung des Menschen ist letztendlich nichts anderes als eine Loslösung vom lebendigen Gott. Von dem Gott, der alles geschaffen hat, alles erhält und am Ende alles vollenden wird. Und hat sich der Mensch dann endlich von diesem Gott emanzipiert, dann bleibt er allein zurück, allein auf sich selbst gestellt in dieser Welt. Er verfällt dann nicht nur dem Wahn, alles in dieser Welt selbst regeln und hinbekommen zu müssen, sondern ohne Gott verliert der Mensch dann auch jegliche Lebensorientierung. Er hat keine Leitlinien mehr für sein Leben, wie das Leben auf dieser Welt überhaupt gelingen kann. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. So hat das vor vielen Jahren der Liederdichter Manfred Siebald ausgedrückt. Und so ist auch das Thema von Peter Hane am 30. Oktober in Landau bei der Profilkonferenz überschrieben. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Im Kontrast dazu, dass der Mensch meint, alles selbst in der Hand zu haben, alles im Griff zu haben, formuliert nun hier heute Morgen der Apostel Paulus ganz scharf und präzise Gottes Allmacht. Statt wir schaffen das, sagt Paulus in Vers 8, Gott aber kann. Ihr Lieben, größer kann die Diskrepanz überhaupt nicht sein. Zwischen wir schaffen das und Gott aber kann, ist nichts anderes als die Trennlinie zwischen Unglaube und Glaube, die Trennlinie zwischen Tod und Leben und die Trennlinie zwischen Mensch und Gott. Gott aber kann. Der Apostel Paulus hat damals in Korinth und möchte auch uns heute am Erntedankfest darauf hinweisen, dass wir Menschen unser Leben ja überhaupt allein von dem lebendigen Gott doch empfangen haben. Und weil wir in seiner Hand sind, auch alles von ihm empfangen dürfen, alle Fülle und alle Bewahrung. Und dass dieser Gott war, ist und bleibt alle Zeit. Er bleibt der Herr der Welt und auch der Herr jedes einzelnen Menschenherzens. Auch und gerade angesichts dieser riesengroßen Katastrophen, die wir immer wieder auf diesem Globus durchleiden und durchleben müssen. Die Frage nach Leid und Unrecht, Kriege, Naturkatastrophen, Corona oder Flüchtlingskrise. Und ganz gleich, ob der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht, oder wie viel Anteil die Menschheit daran hat, es ist doch menschlicher Irrsinn zu meinen, wir hätten das alles selbst im Griff. Wir müssen um 1,5 Grad die Temperatur begrenzen und könnten so das Klima und gleich die ganze Welt mit retten. An dieser Stelle, ihr Lieben, muss aber eines festgehalten werden. Eines, was eigentlich selbstverständlich ist, dass wir als Christen uns von Herzen freuen über diese wunderbare Schöpfung Gottes. Dass wir uns von Herzen freuen über das, was Gott geschaffen hat, und dass wir das deshalb auch achten und wertschätzen. Alles, was Gott geschaffen hat, dass wir es wertschätzen. Und wir bebauen diese Erde ja auch. Wir nutzen diese Erde ja auch und Gott hat uns ja genau dazu auch beauftragt. Aber wir dürfen mit dieser Erde auch keinen Raubbau treiben. Und gerade hier ist es auch unsere Pflicht als Christen, immer wieder die Finger in die Wunde zu legen, wo sich diese Menschheit daran tut, sich diese Welt einzuverleiben, über diese Welt selbst herrlich herrschen zu wollen. Wir müssen da den Finger in die Wunde legen, wo die Menschen, mit anderen Tieren oder mit Pflanzen sorglos oder böse umgehen. Wo also diese wunderbare Schöpfung Gottes von Menschenhand verletzt wird. Auch hier an diesem Punkt dürfen wir als Christen nicht schweigen. Und dennoch, es ist ganz wichtig, dass wir dabei realistisch bleiben. Was heißt realistisch? Dass wir sehen, dass uns Gott beauftragt hat in dieser Schöpfung. Er hat uns nämlich beauftragt, am Anfang schon, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. So steht es im Schöpfungsbericht 1. Mose 2 geschrieben. Danach aber kam ja wohlbekannt der Sündenfall des Menschen. Und nach dem Sündenfall spricht Gott nur noch davon, dass wir die Erde bebauen sollen, 1. Mose 3. Von Bewahrung ist nun nicht mehr die Rede. Denn nur nach dem Sündenfall kann der Mensch diese Welt nicht mehr bewahren. Denn dieser Erde ist seit dem Sündenfall ein Verfallsdatum aufgedruckt. Und auch der Mensch wird mit aller Anstrengung nichts ändern können am Ende dieser Welt, dass sie am Ende vergehen wird. Es ist nicht in die Macht von uns Menschen gestellt, diese Erde zu bewahren, und schon gar nicht können wir sie retten. Denn Gott will am Ende der Zeiten, Offenbarung 21, Vers 1, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Was heißt das nun für uns heute ganz praktisch, liebe Gemeinde? Das heißt ganz praktisch, dass wir diese Erde sehr wohl nutzen dürfen. Ja, dass wir sie sogar bebauen sollen. Aber dass wir auch pfleglich mit ihr umzugehen haben. Und zwar ohne uns anzumaßen, wir wären die Eigentümer dieser Welt, wir wären die Herrscher und wir wären niemandem verantwortlich. Es wäre daher eine Anmaßung, wenn wir Menschen meinen, wir könnten diese Welt in ihrem jetzigen Zustand retten, obwohl doch Gott einen ganz anderen Plan mit dieser Welt hat. Wer Gott nicht auf seiner Rechnung hat, wer ohne Gott lebt, der lebt orientierungslos, weil er hat das rechte Ziel aus den Augen verloren, das Ziel, das uns Gott gesetzt hat. Wer ohne Gott lebt, der geht tatsächlich in die Dunkelheit, so wie die Turmbauer eben zu Babel oder wie die Sozialisten in der DDR, die getönt haben, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das war ein bewusster Slogan für die menschliche Macht gegen den lebendigen Gott. Gerade zum Erntedankfest, ohne Gott und Sonnenschein, bringen wir die Ernte ein, war die sozialistische Parole. Und es gab damals in der DDR, in einem kleinen Ort, einen mutigen Pfarrer mit Namens Oskar Brüsewitz. Und er zog, nachdem er diesen Spruch, diesen lästerlichen Spruch gelesen hat, spannte er seine Pferdekutsche an, schrieb eine Losung auf ein großes Plakat und zog dieses Plakat sichtbar durch seinen ganzen Ort. Und was hat er draufgeschrieben auf dieses Plakat? Ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. So mutig war dieser Pfarrer gewesen, das den gottlosen Machthabern der Gesellschaft damals vorzuhalten. Dieser zutiefst fromme und lebensfrohe Pfarrer, er hat zutiefst gelitten am Unrecht, das den Menschen damals, das auch der Schöpfung damals angetan wurde. Und in seiner Verzweiflung, um ein Zeichen zu setzen, hat sich dieser Pfarrer gegen den Unterdrückungsstaat am 18. August 1976 öffentlich, also auf einem offenen Platz, mit Benzin übergossen und angesteckt und starb an seinen Verbrennungen. Oskar Brüsewitz. Wie die DDR ohne Gott sein wollte, so muss sich auch heute die Klimabewegung Friday for Future fragen lassen, ob sie nicht auch am Freitag von Golgatha vorbei auch eine eigenmächtige, gottlose Bewegung ist und somit am Ende die Menschen nur in die Dunkelheit führen kann. Wie anders klingt es jedoch, wenn wir singen, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt schreibt hier tröstlich, wie trotz all unserem menschlichen Kummer und Leid das Vertrauen auf Gott uns hilft und stärkt. Vertrauen in den Gott, der stärker ist als alle Not. Und dieses Vertrauen in den lebendigen Gott, das geschieht ja nicht grundlos, denn es beruht auf Gottes eigenen Zusagen und Verheißungen. Denn er hat nach der Sintflut dem gottesfürchtigen Noah die Verheißung gegeben, diese Verheißung, die bis zum heutigen Tage gilt. Gott spricht, Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und nun zeigt der Apostel Paulus den Christen in Korinth und auch uns auf, wie wunderbar die Gottzuwendung Gottes ist. Die ganzen Gaben Gottes in vielfältiger Weise für diese Welt und für uns persönlich. Paulus erinnert die Christen in Korinth daran, dass diese Gnade Gottes reichlich unter ihnen ist. Ja, dass sie alle Zeit volle Genüge haben. Das dürfen wir uns zu Herzen nehmen, das dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott sorgt dafür, dass wir alle Zeit volle Genüge haben. Dass wir keinen Mangel haben sollen. Und noch mehr, sie sind sogar so reich von Gott beschenkt, dass sie zu einem guten Werk befähigt werden. Und diese Erinnerung Paulus an die Korinther geht eben auch an uns heute. Gott, der Schöpfer, wendet uns aus seiner Fülle und aus seinem unermesslichen Reichtum alles zu. Gott gibt gerne, Gott teilt gerne aus. Und das fängt an bei unseren alltäglichen Notwendigkeiten, die wir alle miteinander haben. Bei unserer Nahrung, Versorgung, Einkommen, Gesundheit, aber auch Bewahrung auf Straßen und Wegen, ebenso Freude und Dankbarkeit, alles schenkt uns Gott immer wieder gerne. Auch die Fähigkeiten, unseren Verstand zu gebrauchen und eben verantwortlich diese Welt zu bebauen und mitzugestalten. Statt vollmundig hinaus zu posaunen, wir schaffen das, wäre es vielleicht gescheiter, wenn wir immer jeden Morgen neu unseren Blick auf Gott richten, auf ihn vertrauen und ihn fragen und erbeten, wo wir uns als Menschen mit unserer Kraft heute und morgen einbringen können in seinen Plan mit uns und dieser Welt. Und wer Martin Luthers Auslegung der Vaterunserbitte, der Bitte um das tägliche Brot ernst nimmt und weiterdenkt, der wird eben entdecken, dass es nicht nur darum geht, um unsere Nahrung zu bitten, sondern dass wir alles, was wir brauchen, von Gott erbeten sollen und dass wir es dankbar annehmen dürfen, was Gott uns reichlich gibt. Wer so im Gebet mit Gott verbunden ist, der weiß um die liebevolle Zuwendung Gottes zu seinen Geschöpfen, zu sich selbst. Und er betet dann auch für gute Regierungen, der betet für Friede in der Welt, für Gesundheit im Volke, für gute Freunde, für getreue Nachbarn. Und Gott gibt so reichlich und seine Zuwendung ist so groß, dass das Ganze einen Höhepunkt gefunden hat. Die Zuwendung Gottes hat einen Höhepunkt, in dem er zutiefst herabgekommen ist. Oder ich drücke es aus mit Worten aus unserem Gesangbuchlied 341. Was Gott an uns gewendet hat, er ließ sein Bestes kosten. Gottes Liebstes, Gottes Bestes ist sein Sohn Jesus Christus, der herabgekommen ist zu uns auf dieser Welt, der gekommen ist, uns zu retten, uns zu erlösen von der Sünde und aller Verlorenheit, von der Dunkelheit dieser Welt. Und daran erinnert Paulus auch mit den Worten, wenn er von der überschwänglichen Gnade Gottes spricht, von seiner unaussprechlichen Gabe, die Gott der Welt und den Menschen gibt. Und wer mit Christus lebt und ihm nachfolgt, der wird dann auch mit seinem Leben in der Gerechtigkeit Christi Frucht bringen in dieser Welt. So werden die Gemeinden reich sein in allen Dingen, damals in Korinth und heute auch bei uns. Denn Gottes Gabe begabt uns. Und wer das erkannt hat, weiß um die Fülle, aus der er selbst jeden Morgen neu lebt. Schreibt doch einfach mal auf eine Woche lang, was euch Gutes begegnet oder Gutes gegeben wird. Schreibt das auf und sammelt das eine Woche und spürt mal nach, wofür ihr alles dankbar sein dürft, für kleine oder auch größere Dinge. Da ist nicht nur das Dach über deinem Kopf und die Regelmäßigkeit, mit der wir unser tägliches Brot essen dürfen. Da ist der Friede in unserem Land seit vielen Jahrzehnten, was kein Normalzustand in dieser Welt ist. Da ist die Freiheit, in der wir leben, glauben dürfen und die Erde und das Leben gestalten können. Das sind die Ordnungen, die gute Ordnung, die Gott auch in Politik und Kirche gegeben hat, die es uns ermöglichen, eben in Freiheit und Frieden zu leben und zu glauben. Und das sind dann auch die persönlichen Begabungen, die Gott in jedes einzelne Leben von euch hineingelegt hat. Zum Beispiel die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, mit ihnen gemeinsam etwas zu gestalten, Gemeinde miteinander zu bauen, was wir gerade tun, oder dem Nächsten, der noch nicht mit Gott lebt, das Evangelium, die frohmachende Botschaft weiterzusagen und die Freude Gottes in dieser Welt hinauszutragen. Ja, Gottes Zuwendung macht uns reich, in jeglicher Hinsicht. Zu dieser Einschätzung kommen wir aber nur, liebe Glaubensgeschwister, wenn wir, wie gesagt, diese Welt ganz realistisch betrachten. Wenn wir uns klar machen, dass wir hier auf dieser Welt nicht im Paradies leben und hier auch dieses Paradies nicht verheißen haben. Wir leben in einer gefallenen, in einer vergänglichen Welt. Wir leben in einer Welt, in der eben immer wieder vieles auch schiefläuft und vieles den Menschen Angst bereitet. Aber es ist eine Welt, die Gott trotz allem noch erhält, weil Gott noch einen Plan hat für diese Welt und in dieser Welt und mit den Menschen, die in dieser Welt noch geboren werden und leben. Und das dürfen wir auch ganz mutmachend der jungen Generation sagen, die voller Angst auf die Straßen geht und Plakate hochhält. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, es ist noch nicht gar aus mit uns. Und dennoch dürfen wir auch wissen, dass Gott in Christus diese Welt auch längst überwunden hat, dass Gott tatsächlich eine neue Welt schaffen wird, dass es tatsächlich einen Planeten B gibt, was die Klimabewegung ja bestreitet. Auch nach dieser Welt hat die Menschheit eine Zukunft im neuen Himmel und in der neuen Erde. Und darauf dürfen wir uns ausrichten, darauf dürfen wir uns freuen. Wehe aber den Menschen, die ihren Blick von dem lebendigen Gott abwenden, die diesen Heilsplan Gottes missachten und nur auf ihr eigenes Können vertrauen und den Menschen dieser Zeit tatsächlich einen Himmel auf Erden versprechen. Solche Heilspropheten gab es schon zu jeglicher Zeit, aber sie haben kein Heil gebracht, sondern Zerstörung angerichtet, Leid und Tod über Menschen gebracht, im letzten Jahrhundert geschehen durch Hitler, Stalin, Mao Zedong, Ulbricht, Honecker, und diese Reihe könnten wir problemlos fortsetzen. Die Frage ist, sind wir heute wirklich klüger geworden? Oder gehen wir nicht wieder schnell neuen und anderen Heilsversprechern dieser Welt auf den Leim? Wie leicht Orientierung, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit verloren gehen können, haben wir gerade erlebt. Und das hat Stefan Felber ganz neu in seinem Buch aufgezeigt. Dieses Buch, ich habe es schon angefangen zu lesen, heißt »Kein König außer dem Kaiser«. Hier drin gibt er eine klare Analyse der Zeit mit vielen Beispielen, wo auch bei uns, mitten in unserem Land, bereits der christliche Glaube einer wiedergöttlichen Zivilreligion geopfert wird, wo der Glaube an den lebendigen Gott fallen gelassen wird und die Menschen sich ihre eigene Religion zurechtbasteln. Wer die Zeichen der Zeit durchdringen und erkennen will, dem sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt, ihr Lieben. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Allein Gott ist und bleibt der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Und der Apostel Paulus schärft uns heute Morgen ein, dass allein Gottes Zuwendung uns Tag für Tag erhält und reich macht, gerade in und trotz dieser Welt, wie sie ist. Und wir dürfen gerade in diesen Erhaltungsordnungen Gottes, die er gesetzt hat, damals nach der Sinnflut und dem Noah gegeben hat, daran dürfen wir festhalten und darin leben. Und wir haben auch hier von Gott einen Stempel bekommen, ein Gewissheitszeichen, nämlich seinen Bogen, den er zur eigenen Erinnerung und für uns, diesen bunten Bogen, den er an den Horizont gesetzt hat. Es ist sein Bogen und kein Bogen irgendeines anderen. Alle diese Aspekte, ihr Lieben, macht Paulus eindringlich den Korinthern deutlich, weil er ihnen nun auch ein persönliches Herzensanliegen unterbreitet, nämlich die Geldsammlung für die arme Jerusalemer Urgemeinde. Die ist Paulus ganz extrem wichtig. Die liegt ihm am Herzen, diese Urgemeinde in Jerusalem, die so verarmt ist, weil so viel Böses auch über sie gekommen ist. Also der Urgemeinde, in der ja alles begonnen hat, wo Pfingsten geschehen ist und die ersten Menschen Christ geworden sind. Und jeder, der reich beschenkt und begabt ist, sagt Paulus, der hat nun allen Grund zum Dank, zum Lob, und das kann und soll er auch weitergeben und weiter sagen. Das, was wir empfangen, das sollen wir auch teilen mit anderen. Und so ermutigt Paulus die Korinther zu einer bereitwilligen, fröhlichen Geldsammlung, ohne Zwang, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir sollen im Herzen uns fragen, was wir geben wollen, was Gott von uns erwartet. Nicht aus Zwang, sondern mit Freude sollen wir das teilen, was wir empfangen haben. Und damit sollen die Korinther ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Solidarität mit der Urgemeinde in Jerusalem. Das ist auch ein Zeichen der Solidarität von Heidenchristen zu Judenchristen. Das ist auch für uns heute immer ein ganz wichtiges Band. Auch wenn es diese Urgemeinde in Jerusalem so nicht mehr gibt. Wir müssen sehr wohl wissen, wo alles angefangen hat und ja, wo der Kern der christlichen Gemeinde entstanden ist. Und wer aus der Fülle Gottes selbst lebt, der kann eben dann auch fröhlich weitergeben, in dem Wissen, dass uns Gott auch morgen versorgen wird. So versteht Paulus eine weltweite Solidarität und Gemeinschaft unter Christen, unter den Menschen, unter den Gemeinden, wo Jesus Christus die Mitte ist. Liebe Glaubensgeschwister, Ernte Dank heißt also auch immer teilen. Teilen mit Ärmeren, auch mit verfolgten Gemeinden und mit hungernden Glaubensgeschwistern. Wer aus der vollen Schöpfungsgüte, Schöpfergüte Gottes lebt, der kann und will gar nicht alles für sich behalten. Der hat ein fröhliches Herz und will dies austeilen, will dies weitergeben. Weitergeben in Wort und in Tat. Vor allem das frohmachende Evangelium hinaus zu posaunen und weiterzusagen, in Form von Liebe, in Form von Zeit, in Form von Geld, in Form von Gaben. Um dann zu sprechen mit Paulus, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.